ARD. SWR 2 Forum.
Teure Mieten, Müll, Verkehr, was hilft gegen den Massentourismus? Den Menschen in Venedig ist es zu heftig. Wer sich in die Gassen der Altstadt begibt, kann schon mal Platzangst kriegen. Das Zentrum wird von Touristen überrannt. Deswegen sollen Gäste ab Ende des Monats an bestimmten Tagen Eintritt bezahlen. Auch in deutschen Urlaubsorten zwischen Zugspitze und Nord- und Ostsee wehren sich Bürgerinnen und Bürger gegen den sogenannten Overtourism, obwohl üppige Besucherzahlen einträgliche Geschäfte garantieren und Arbeitsplätze sichern. Wann wird es zu viel des Guten? Wem gehören Strände, Städte und Kulturdenkmäler? Und wie macht man Massentourismus erträglich für alle? Darum geht es heute im SWR2-Forum mit Marion Theiss und mit mir reden Diplom-Restauratorin Dr. Dörte Jacobs vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart. Susanne Mathiesen, Sprecherin des Bürgernetzwerks Meret reicht's aus Liebe zu Sylt. Und Professor Dr. Alfred Bauer von der Hochschule Kempten. Er ist Leiter des Bayerischen Zentrums für Tourismus und des Instituts für nachhaltige und innovative Tourismusentwicklung in Füssen. Herr Bauer, würden Sie gerne in Hohenschwangau wohnen, Berge, See, zu Füßen des prächtigen Schlosses Neuschwanstein?
Schon, ist eine sehr schöne Gegend, eine sehr schöne Ecke. Es gibt dann natürlich dann auch wiederum Einschränkungen, die sind zu den Hauptreisezeiten. Ich meine, wir haben natürlich dann gerade in den Sommermonaten sehr, sehr viel Mobilitätsaufkommen in Hohenschwangau und da lässt höchstwahrscheinlich die Lebensqualität dann doch etwas nach.
Rund 400 Einwohner und 2 Millionen Touristen pro Jahr, das ist so ungefähr das Verhältnis. Frau Jacobs, könnten Sie sich vorstellen, in der 4000 Einwohnergemeinde Rust in Baden zu leben? Die ist wegen des Europaparks der meistbesuchte Ort in Baden-Württemberg.
Nicht wirklich. Also sicher ungeachtet, dass es ähnliche Probleme dort geben kann, glaube ich, dass sie als Stadt für mich nicht so attraktiv wäre. Europapark würde mich jetzt nicht so wahnsinnig anziehen.
Mehr als 6 Millionen Menschen jedes Jahr. Dabei befindet sich im Zentrum des Europaparks ein denkmalgeschütztes Wasserschloss. Da hätten Sie immerhin eine Aufgabe, Frau Jacobs.
Wunderbar, das übernehme ich, aber von der Ferne.
Frau Mathiesen, Sie stammen aus Sylt, Sie leben dort, wenn Sie nicht gerade in Berlin sind. Wie fühlt sich das an, auf einer Touristeninsel zu wohnen?
Ja, also das fühlt sich eigentlich sehr extrem an. Also mittlerweile, ich meine, ich bin da ja geboren und aufgewachsen und wir hatten immer touristischen Verkehr, immer Gäste. Heute heißt es ja Touristen, eigentlich die etwas traditionelleren sprechen da immer noch von Gästen. Aber für Sylt ist eindeutig die Kapazitätsgrenze erreicht. Also bei uns steht der Verkehr Stoßstange an Stoßstange in jedem Sommer. Wir haben ein unglaubliches Aufkommen an Übernachtungen, 7 Millionen im Jahr. Das sind 9-mal so viele Übernachtungen pro Person, wie wir Einwohner haben. Also da kann man sich schon vorstellen, was das für die Insulaner bedeutet.
Das hat ja der Insel Wohlstand gebracht. In welchem Moment ist denn Ihre Freude daran gekippt?
Es ist ja so ein schleichender Prozess. Alle Insulaner tragen das schon lange, lange, lange in sich. Und die Beschwerden, muss man auch sagen, gibt es darüber schon Jahrzehnte. Aber mittlerweile ist halt die Funktionsfähigkeit des Soziallebens auf der Insel total eingeschränkt. Und im Grunde gab es nicht den entscheidenden Moment. Also ich habe ja einen Roman da über meine Kindheit geschrieben und da auch sehr viel Kritik untergebracht. Das hat sicherlich 2020 zum Nachdenken geführt und dann gleichzeitig hat sich ja im Grunde eine Bürgerinitiative gegründet, hat gesagt, das ist genug und wir müssen jetzt etwas unternehmen. Und aus diesem Grund ist das dann mittlerweile ein großes Thema, da ja auch in der Presse. Sylt ist natürlich wirklich ein Sehnsuchtsort und auch ein Symbol, also für Tourismus in Deutschland. Und deshalb kann man ja auch in allen Zeitungen und Zeitschriften immer wieder große Geschichten darüber lesen. Und das ist auch zu Recht so. Es wurde ja auch der Begriff Syltrifizierung als Negativbeispiel geprägt und geistert durch die Presse. Und sicherlich haben wir große Probleme und müssen auch stellvertretend für viele andere Ferienregionen diese jetzt mal lösen, damit man mal zu einem Ergebnis kommt.
Und Sie sagen, alle sehen das so? Dann ist es ja kein Problem, wenn alle einer Meinung sind, oder?
Naja gut, ich meine, doch, es sind alle einer Meinung, davon kann man wohl ausgehen, nur die Wege dahin, wie dieses Problem zu lösen ist, die sind natürlich unterschiedlich geprägt und natürlich gibt es diejenigen, die extrem davon profitieren und es gibt auch diejenigen, die extrem darunter leiden, aber allen ist wohl bewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Die Insel ist begrenzt in 99 Quadratkilometer und das heißt, wir sind jetzt sozusagen an ein Ende gekommen. gekommen und müssen uns überlegen, wie es besser geht.
Das hört sich an, als wäre Sylt tatsächlich von Overtourism betroffen. Syltifizierung, welche Orte in Deutschland sind denn noch davon betroffen?
Na, ich denke, es gibt schon viele Hotspots, also seien es jetzt, was weiß ich, Heidelberg, München, gut, Neuschwanstein war schon genannt worden. Also es sind halt alles Orte, wo irgendwo so Sehnsuchtsorte, irgendwie Erlebnis, Freizeitangebote, aber auch Kultur, ne? Also Kulturorte angeboten werden. Und am besten natürlich noch in der Kombination. Egal, ob das jetzt Köln, Köln, Aachen, Reichenau, Insel, die ganze Bodenseeraum, glaube ich, spielt auch eine große Rolle. Und eine Rolle spielen wahrscheinlich auch die UNESCO-Welterbestätten.
Darf ich da einhaken? Ich meine, weil Sie gerade München angesprochen hatten. Die Kollegen von der LMU München hatten vor ein paar Jahren eine Umfrage unter Münchnerinnen und Münchner gemacht zum Thema Overtourism. Und interessanterweise fühlen sich die Einwohner von München nicht durch die Touristen gestört. Also da jetzt von Overtourism zu sprechen insgesamt ist etwas schwierig. Mhm. Wir haben sicherlich Überlastungen, was den Marienplatz angeht. Und da hatten einige gesagt, dann gehen wir halt um das ganze Ding herum.
Mhm. Aber ich glaube, das betrifft viele Orte, dass es immer einzelne Punkte sind. Ne?
Ja. Also nicht flächendeckend.
Wenn Sie jetzt denken, Oktoberfest, glaube ich, die Anwohner rundherum sehen das zumindest diesen Zeitraum dann schon wieder vielleicht problematischer an oder so. Also ich glaube, das betrifft alle Orte, dass es irgendwie Hotspots gibt halt. Ne?
München hat ja tatsächlich ähnlich viele Besucher wie Barcelona, aber es verteilt sich wohl besser. Mhm. Ist das ein Grund, Herr Bauer?
In Barcelona haben sie die Ramblas und die sind natürlich dann heillos überfüllt. Mhm. Und wenn Sie sich dann halt auch die Auswüchse des Tourismus in Barcelona die letzten Jahre angeschaut haben, ich meine, solche Auswüchse, also davon habe ich in München zumindest noch nichts gehört, was also Trinken angeht, was dann auch Hinterlassenschaften der Besucherinnen und Besucher angeht und so weiter und so fort.
Die Leute benehmen sich nicht so schlimm.
Noch nicht.
Noch nicht? Okay. Sie erwarten da noch was?
Nein. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind natürlich Auswüchse, wie wir sie in Amsterdam haben, wie wir sie jetzt dann in Barcelona haben. Und die Städte gehen ja wirklich dagegen vor.
Also Sehnsuchtsorte kann man da manchmal wirklich nicht mehr sagen. Auch in Berlin ist es ja so, da werden Einheimische von betrunkenen Partytouristen angepöbelt oder der Kölner Dom wird zum Rummelplatz. Mhm. Im Elbsandsteingebirge quetscht man sich durch Menschenmengen über die berühmte Basteibrücke. Ab welchem Moment wird denn der Massentourismus zu Overtourism?
Also ich würde mal sagen, wenn sowohl die Gäste wie aber auch die Einheimischen das Gefühl haben, es ist zu eng. Und Enge provoziert Aggression. Wenn man wie auf Sylt beispielsweise Einkehr, Naturerlebnisse, Einsiedelei und Einsamkeit propagiert als wunderbare Erlebnisse an der Nordsee und die Realität sieht halt vollkommen anders aus, dann gibt es auch ein Marketingproblem. Mhm. Und wir haben ja gerade eben über diese Städte geredet. Ich glaube, da ich ja auch zum Teil in Berlin lebe, lässt sich das immer ganz gut leiten und lenken. Aber wenn man zum Beispiel, wie meine Nachbarin, die gerade aus Lissabon zurückgekommen ist, aus dem Osterurlaub, feststellt, dass in den Innenstädten überhaupt keine Einwohner mehr wohnen und man quasi durch Kulissen wandelt. Das ist halt ein Problem, denn ich glaube, dass guter Tourismus und auch touristische Orte nur dann richtig gut funktionieren, wenn es dort noch Leute gibt, die dort leben und das Flair und die Menschlichkeit und die Gastfreundschaft ausüben. Ohne das sind die Orte leer und tot. Und das ist halt das große Problem, was der Tourismus, wenn er, sage ich mal, solche Form annimmt, wie wir sie hier auch in Deutschland an manchen Stellen an Hotspots erleben. Wenn man sich diese Orte genauer anschaut und dort sind die Einwohner nicht mehr vorhanden, dann braucht man da auch nicht mehr hinzufahren. Also weil dann fehlt eigentlich das entscheidende Element. Und das ist, glaube ich, das Problem.
Es ist vielleicht da auch, wo die Probleme dann größer werden. Also das heißt, wo sozusagen ein Überhang an Problemen ist und nicht mehr die positiven Seiten zu sehen sind. Sie hatten es vorhin schon genannt, Verkehr, Wohnraum und so weiter. Also ich meine, jetzt, wenn ich an die Kulturdenkmale denke, dann ist es eben auch nur speziell bei denen, wo eben wirklich auch zu viele Touristen dem Denkmälern schaden. Und ich meine, da gilt es natürlich auch immer, die Gefährdungspotenziale für die Natur, für die Kultur und so weiter zunächst mal festzustellen und zu sagen, das hat so negative Auswirkungen, da muss man eventuell dann eben auch eingreifen.
Eine tolle Kirche, ein schönes Schloss oder mittelalterliche Fresken. Welche Rolle spielen denn die Fotografierfähigkeit, also auch Internet und soziale Medien bei dieser Entwicklung Richtung Overtourism?
Dieser Instagram-Tourismus, ich meine, das ist natürlich ein Problem, was wir überhaupt nicht im Griff haben. Da geht es ja dann wirklich um die Suche nach dem perfekten Bild. Also es geht gar nicht um die Orte, das heißt, das Ambiente drumherum ist nicht entscheidend, sondern es ist dieses eine Bild, was aufgenommen werden soll. Ich meine, da gibt es Beispiele aus Trolldunga in Norwegen, Pragser Wildsee in Südtirol. Und was die letzten Jahre dann auch immer wieder aufgekommen ist, war Eibsee im Bayerischen Oberland. Das heißt, ich habe da gestern nochmal nachgeschaut, es gibt einen Stein am Praxensee, auf dem sich die Damen wie die Meerjungfrau in Kopenhagen dann fotografieren lassen und dann stehen sie auf und gehen wieder. Also das ist wirklich ein Problem. Es wird geliked und dann kommen die Nächsten und wollen genau das gleiche Bild auf genau dem gleichen Stein.
Und dann ist es auch egal, ob da die Masse außenrum tobt, oder?
Also ich habe Bilder von Trolltunga gesehen in Norwegen. Da standen wirklich Schlangen von Menschen. Ich glaube, die haben eine Stunde gebraucht, um selber auf diesen Felsen zu kommen und haben sich dann so solitär fotografiert. Also auf dem Bild meint sie, sie wären alleine. Aber wenn sie dann die ganze Kulisse sehen, unglaublich.
Wir haben die Probleme schon ein bisschen angesprochen. Also wenn man sagt, das Leben von Einheimischen wird durch Touristen beeinträchtigt. Die machen Lärm, die hinterlassen Müll, die belasten den Verkehr. Also im Einzelnen haben wir dann zum Beispiel Staus. Wir haben Abgase, volle Busse und Bahnen, Fahrräder und E-Bikes. Wie geht man dagegen vor?
Wir arbeiten in der Hochschule natürlich seit Jahren an diesen Problemen und wir werden dann am Schluss bestimmt auch nochmal zu dem großen Thema kommen, sind Touristenströme überhaupt lenkbar? Also weil das finde ich natürlich noch ganz interessant. Also eines voraus, wir machen seit Jahren Untersuchungen in Bayern, auch im Allgäu, in anderen Regionen Bayerns und fragen die Leute, ob sie sich durch den Tourismus in der Region gestört fühlen. Und in Bayern waren es 16%, die dem zugestimmt haben. Interessanterweise waren es bei den Jüngeren 18 bis 29 27%. Das zieht sich auch immer wieder durch die Untersuchung durch, dass die Jüngeren dem Ganzen kritischer gegenüberstehen als die Älteren.
Obwohl die die Fotos machen, ne?
Ja, fragen Sie mich. Ja. Der Mensch bleibt der Mensch. Mhm. Und aus dem Grunde ist nicht alles nachvollziehbar. Mhm. Also was macht man dagegen? Die Menschen sehen natürlich das Positive, dass der Tourismus Arbeitsplätze schafft. Sie haben es vorhin gesagt, finanzielle Einnahmequelle für die Bevölkerung, vielfältiges Freizeit- und Kulturangebot. Allerdings werden dem Tourismus auch diese negativen Begleiterscheinungen wie überteuerte Immobilien, Mietgrundstückspreise zugeschrieben. Der ganze Bereich Mobilität, das größte Problem. Frau Mathisen hat sehr viel von Übernachtungstourismus gesprochen. Also bei uns ist nicht der Übernachtungstourismus das Problem, sondern der Tagesausflugsverkehr.
Also in Bayern, Sie reden jetzt von Bayern, ne?
Ich spreche jetzt von Bayern. Also das heißt gerade so im südlichen Bereich, wenn die Menschen natürlich rausgehen, das hat man dann auch während Corona sehr stark gemerkt, die in die Natur gegangen sind, weil sie daheim nur in kleinen Wohnungen saßen. Und für uns ist also wirklich nicht der Übernachtungstourismus das Problem, sondern der Tagestourismus.
Das Ziel ist also, die Zeit zu verlängern, die Leute an einem bestimmten Ort bleiben. Das würde den Verkehr eindämmen.
Ich meine, die Tagestouristen kommen ja sowieso. Und Ihre Frage war, was tun wir dagegen? Ja, wir versuchen, den Verkehr zu kanalisieren. Wir versuchen, Aufrufe zu starten, dass der ÖPNV stärker genutzt wird. Bloß wo sie natürlich kein Angebot haben, können sie auch schlecht nutzen.
Also ich möchte dazu noch mal eine Sache sagen. Das Problem, was wir im Moment, glaube ich, in allen touristischen Regionen haben, ist erstmal festzustellen, wann ist genug genug. Also wir haben überhaupt erstmal das Problem, Zahlen zu erheben, es zu berechnen, zu beziffern, zu skalieren. Also eine Tragfähigkeit einer Region zu berechnen, um dann zu sagen, wenn wir diese Unterlagen haben, da beginnt die Arbeit ja jetzt in den touristischen Hochburgen erst, auch an den Universitäten und Fachhochschulen, auch an der Westküste wird jetzt darüber geforscht. Es ist ja meistens ein Gefühl, was man da versucht zu eruieren. Die Einwohner und auch selbst die Gäste haben das Gefühl, es ist zu voll, es ist zu viel. Aber die Frage ist ja, ab wann tritt dieses Gefühl erst überhaupt ein? Wo zieht man jetzt den Strich?
Herr Bauer hat ja gerade gesagt, dass es schwierig ist, weil es individuell unterschiedlich ist. Die Jungen sehen es anders als die Älteren. Ich habe auch gelesen, dass die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, die sind belastbarer und sind williger, mehr Touristen aufzunehmen als die Menschen in Bayern. Vielleicht ist das auch nochmal ein Unterschied. Frau Jakob, Sie haben Erfahrung gemacht, dass Sie sagen können, wir haben zum Beispiel auf der Reichenau bei Kirchen gesagt, da gab es den Moment, da hat es gereicht.
Also vielleicht nochmal ganz kurz zurückkommen auf diese Frage Übernachtungstourismus, längere Aufenthalte und so weiter. Ich glaube, dass jeder Ort dort ganz spezifische Probleme hat. Ich denke, das ist einfach so. Ja, bei der Reichenau werden es auch eher diejenigen sein, die sind die Tagestouristen und weniger die Übernachtung. Man versucht ja gerade dort eben auch die Menschen dann etwas länger zu halten. Aber ich glaube, dass jeder Ort dort einfach je nach den Hotspots einfach andere Anforderungen, andere Probleme mit sich bringt. Und dass das zu differenzieren, und da bin ich völlig bei Frau Mathis, man muss das erstmal evaluieren und sehen, wo sind die Probleme, was ist das zu schützende Gut und die ganzen Stakeholder mit an den Tisch zu nehmen. Wir haben es auf der Reichenau probiert, ganz genau. Es
also war wir reden von der Klosterinsel Reichenau im Bodensee.
Genau, wir reden jetzt von der, weil Sie es angesprochen haben, von der Klosterinsel Reichenau im Bodensee mit den berühmten Kirchen, die natürlich auch aufgrund der außergewöhnlichen universellen Werts dieses Benediktinerklosters ein eingetragenes Welterbe ist. Und es war jetzt speziell für, sag ich mal jetzt nur für Reichenau-Oberzell, für St. Georg eine Kirche, die aus dem 10. Jahrhundert ist, beziehungsweise aus dem 9., aber die Wandmalereien sind aus dem 10. Jahrhundert und gehören sicher zu dem bedeutendsten Malereibestand nördlich der Alpen. Und wir hatten nach einer Restaurierung halt gesehen, dass eben sich innerhalb von relativ kurzer Zeit auch wieder Schimmelbildung gebildet hat auf den Wänden. Wir hatten eine Restaurierung, die war abgeschlossen 1990 und 2003 waren wir wieder so weit, dass wir zumindest partiell eingerüstet haben und 2006 nochmal einrüsten mussten, um Schimmel abzunehmen. Wir haben Klimaschwankungen, das ist die Seelage einerseits, es ist aber eben auch der Individualtourismus, Tür auf, Tür zu, rein, ganz kurz wieder raus. Ohne, also ich sag mal, zu verweilen. Also es gibt natürlich viele Touristen, die vorbei radeln und sagen, oh, da steht eine Kirche und schauen wir doch mal rein. Und dann eben innerhalb von 5 Minuten auch wieder draußen sind. Und da haben wir verschiedene Testläufe gemacht. Wir haben erstmal eine Ausstellung gemacht, in dem wir aufgeklärt haben über die Problematik und ein Besucherbuch ausgelegt. Und es war also unglaublich positiv angenommen worden, dass man viele gesagt haben, Mensch, warum erklärt man uns nicht, dass wir selber Teil des Problems sind? Und dass solche Aufklärungen eben viel häufiger passieren müssten. Und wir sind dann so ganz sukzessive, langsam von 2006 bis 2009 einfach dazu übergegangen, einfach mal einen Testlauf zu machen, die Kirche zu schließen für einen Individualtourismus und nur noch für Führungen zu öffnen, 2 Führungen am Tag. Da musste man sich dann aber auch eine halbe Stunde darauf einlassen. Und es gab also auch da wieder in den Besucherbüchern Unmut, aber eben auch unglaublich viele positive Stimmen, die gesagt haben, Mensch, das ist genau der richtige Weg. Man muss das erklären, man muss es erläutern. Und mittlerweile ist es etabliert. Also das heißt, wir haben über die Jahre dann zusammen mit der Gemeinde natürlich, selbstverständlich mit der Kirche und den Nutzern und auch der Bürgergemeinde das entschieden, dass man das jetzt macht. Und es hat sich eben, wie gesagt, etabliert und funktioniert. Wir haben entsprechende Aufklärungsplakate vor der Kirche hängen. Und es gibt da die Möglichkeit direkt über QR-Code auf eine Internetseite, wo Sie die ganzen Informationen dann auch noch bekommen. Also ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Aber natürlich ist es einfacher, sage ich mal, in dem Bereich zu sagen, wir machen hier Schließzeiten und wir machen eine Besucherregelung, eine Besucherlenkung, was wir jetzt übrigens auch in Heidelberg machen, in einem anderen Kulturdenkmal, was international besucht ist, der Studentenkarzer. Das ist natürlich eine einfachere Möglichkeit, als vielleicht eine Insel zu schließen, sage ich mal, in dem Sinne.
Das ist wirklich interessant. Ich finde das super, dass solche Lösungen gefunden werden. Für Sylt entwickelt sich jetzt gerade so eine Art Guerilla-Taktik, will ich mal fast sagen. Nee, man muss jetzt mal davon ausgehen, allen ist bewusst, dass die Übernachtungszahlen, die halt so explodieren, auch damit zusammenhängen, dass es eben so viele Betten gibt. Und da hat es zum ersten Mal eben eine Studie jetzt wirklich gegeben, also vor 2 Jahren das berühmte Beherbergungskonzept, das herausgefunden hat, dass in der Gemeinde Sylt man sich nicht mehr darüber unterhält, ob ein Ungleichgewicht zwischen touristischen und übrigen Funktionen der Gemeindeentwicklung eingetreten ist, sondern nur noch darüber, ob und wie diese längst eingetretene Fehlentwicklung überhaupt wieder eingefangen werden kann. Und das ist natürlich ein sehr kompliziertes Unternehmen. Und da sind auch viele Einzelunternehmer und Hotels natürlich betroffen. Jetzt hat sich ja herausgestellt, dass sehr, sehr viele Ferienwohnungen auf Sylt illegal betrieben werden. Und jetzt hat sich zum ersten Mal eben die Kreisverwaltung eingeschaltet in Nordfriesland und gesagt, wenn das Ungleichgewicht so krass ist, weil Sylt verliert jedes Jahr 100 Wohnstätten an den Tourismus. Das heißt, da, wo Leute vorher gewohnt haben, werden touristische Betten eingerichtet. Und um dieser Entwicklung überhaupt mal Einhalt zu gebieten, werden jetzt alle Ferienwohnungen überprüft, ob die für Dauerwohnungen sozusagen eine Baugenehmigung haben oder eben für Ferienwohnen. Und das löst jetzt auf Sylt ein riesiges, ich sag mal, eine Katastrophe geradezu aus. Aber es ist der einzige Weg, jetzt behördlich gegen diese Exzesse vorzugehen, um diese Fehlentwicklung einzuschränken. einzuschränken und einzuheben.
Also ich denke, gegen illegale Ferienwohnungen vorzugehen, hat man eine Handhabe, das ist vermutlich machbar. Wie ist es mit den Menschen, die einfach ihr ganz normal täglich Brot daran verdienen, dass sie andere Leute bei sich übernachten lassen? Das ist doch ein Problem, oder?
Ja, aber man muss eine Sache auch eben sehen, dass in den letzten Jahrzehnten das Geld ja gar nicht mehr richtig auf der Insel bleibt, sondern da haben sich Investoren breit gemacht, die quasi die Natur und diese Einzigartigkeit der Insel, die ja kostenlos ist, sage ich mal, ausbeuten, indem sie Land kaufen, dort Geld verdienen. Und die Sylter und Sylterinnen haben ja nicht wirklich was davon. Die Gesellschaft verändert sich so massiv und stark, dass wir mittlerweile ein Volk von Reinigungskräften und Maklern und Gärtnern und Hausmeistern geworden sind. Also es ist der reine Dienstleistungssektor. Es ist so eine einseitige wirtschaftliche Entwicklung. Das ist sozusagen ein ganz normales wirtschaftliches Geschäft, jenseits des Tourismus auf Sylt mittlerweile gar nicht mehr gibt. Und das führt natürlich auch dazu, dass es keine Menschen mehr für die Feuerwehr gibt. Es gibt keine Sozialarbeit, Altenpflege. Die Insellage verschärft das Problem natürlich noch massiv. Meine Mutter braucht nach einer Hüftoperation dringend Physiotherapie. Es gibt keine Termine. Es gibt überhaupt gar keine Physiotherapeuten mehr auf der Insel.
Das ist also auch sonst in strukturschwachen Gebieten oder auf dem Land in Deutschland ähnlich, ne?
Das ist natürlich ähnlich, aber das muss ja nicht so sein, sondern man kann diese Entwicklung natürlich auch steuern. Das ist dringend vonnöten, wenn diese Einseitigkeit dazu führt, dass Gemeinwohl aus dem Blick gerät und nur noch Einzelinteressen bedient werden. Und so läuft die Sache im Moment.
Reden wir von Einzelinteressen, wenn Menschen einfach mit dem Tourismus ihr Geld verdienen, die meisten. Also ich erinnere mich auch an Karl Werle, den Geschäftsführer des Reichenauer Verkehrsvereins, der sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten für die Menschen, die in dem Business arbeiten, mitzuhalten, entweder wachsen oder weichen. Herr Bauer, wie wichtig ist der Wirtschaftsfaktor Tourismus?
Wenn ich vielleicht ein paar Dinge noch aufgreifen darf. Frau Matthiessen hat vorhin von dieser sogenannten Carrying Capacity, die wir in den 80er Jahren schon mal diskutiert hatten, im letzten Jahrhundert gesprochen, von der Tragfähigkeit. Also da Rechenbeispiele aufzustellen, ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, weil wir auch unterschiedliche Bereiche haben, das heißt im ökonomischen, im ökologischen, im sozial-kulturellen Bereich. Und das Ganze ist wirklich die Frage, ab wo kippt's. Und das ist eine, aus meiner Sicht, eine ganz individuelle Angelegenheit von verschiedenen Regionen. Und das, was Sie die ganze Zeit über Sylt erzählen, höre ich mit Staunen, lässt sich allerdings zum Beispiel jetzt in den südlichen Bereich in Bayern nicht übertragen, weil, Sie hatten das vorhin gesagt, Frau Jakobs, die Abgeschlossenheit ist nicht gegeben. Also die Insel ist ja abzuschließen, sei jetzt mal auch die Reichenau oder die Kirche. Unser Problem ist hier wirklich, dass die Natur vorhanden ist und wir haben ein Recht darauf, in Bayern die Natur zu betreten. Also aus dem Grunde damit Besucherlenkungs-, Besuchermanagementmaßnahmen zu kommen, ist nicht so ganz einfach. Aber um Ihre Frage zu beantworten, wachsen oder weichen? Also wenn Tourismus betrieben wird, dann ist es ein ökonomischer Faktor. Ich beschäftige mich mit diesen Besucherlenkungsmaßnahmen, Tragfähigkeiten und auch der Tourismusakzeptanz aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben Gäste deutschlandweit, auch im Allgäu, befragt, wie sie mit einem zu viel an Menschen an einem bestimmten Ort umgehen. Und viele sagen, okay, dann suchen wir uns andere Tagesrandzeiten, fahren nur einmal hin. Und was mich dann immer ein bisschen schockt, dass jeder Vierte oder jeder Fünfte sagt, ich suche mir eine andere Urlaubsdestination. Und das wäre ja genau das, was wir nicht wollen, weil das hat für mich dann was wirklich mit diesem Geschäftsmodell Tourismus zu tun. Und aus dem Grunde ist es unser oberstes Interesse, uns mit der künftigen Entwicklung auseinanderzusetzen. Und auch da lässt sich nichts über eine Region drüber stülpen. Ich darf eine Sache ganz kurz ansprechen. Also wir haben im Jahre 2019, sprich vor Corona, als Bayerisches Zentrum für Tourismus einen Prozess angestoßen, und zwar Szenarien für den Tourismus in Bayern im Jahr 2040. Wir wollten im Endeffekt, dass wir ein gemeinsames Zukunftsverständnis bekommen, und zwar Wirtschaft, Wissenschaft, Politik. Da sind 7 Szenarien rausgekommen. Eines, was mir besonders gut gefällt, heißt neue Verträglichkeit. Und da geht es darum, was Frau Matthiessen angesprochen hat. Der Einheimische steht gleichberechtigt mit dem Gast im Mittelpunkt. Das heißt, es sollen Overcrowding- oder Overtourism-Effekte nicht mehr erzielt werden, also vermieden werden. Und im Endeffekt geht es darum, dass wir diesen Tourismusraum auflösen und das Ganze als Lebensarbeitsfreizeitraum für die Einheimischen und als Urlaubsraum für die Gäste betrachten. Und ich glaube, das ist der neue Ansatz. Und es ist vorhin schon mal das Wort Gemeinwohlökonomie gefallen. Das heißt, diese Szenarien haben wir jetzt umgesetzt in Bayern. die Bayern Tourismus Marketing über ein Handbuch zur nachhaltigen Destinationsentwicklung, die auf der Gemeinwohlökonomie basiert. Und damit können Sie in Regionen zumindest so eine Checkliste mal durchgehen und sagen, wie wirkt das bei uns? Also das heißt, wir wollen da kein Ranking aufmachen, aber den Beteiligten mal was an die Hand geben, damit sie dann auch ganz anders argumentieren können und nicht nur aus dem Bauch heraus. Und was uns fehlt, sind im Endeffekt die Zahlen. Aus dem Grund kann ich nur dazu aufrufen, Partizipation zur Weiterentwicklung der Destination ist aus meiner Sicht alles.
Eine Nachfrage dann noch. Sie haben gesagt, Sie sind geschockt, weil jeder Vierte gesagt hat, er sucht sich einen anderen Urlaubsort. Ist das nicht genau das, was Sie wollen? Ich meine, der Greinauer im Zugspitzdorf, der sich nicht mehr retten kann vor Touristen und nicht mehr vor die Tür gehen kann und mit dem Auto nicht mehr wegkommt, der wünscht sich doch genau das.
Ja, auch nicht alle. Wenn er dann im Endeffekt die ökonomische Seite auch abschreiben muss, weiß ich nicht, ob er sich das noch wünscht. Aber ich sage nochmal, der Unterschied ist Übernachtungstourismus, den wir vorhin auf Sylt gehört haben, und der Tagestourismus. Und da versuchen wir, den Tagestourismus einzubremsen, zu lenken und zu leiten, auch in andere Regionen umzulenken. Und dann kommt das, was Frau Jakobs gesagt hat, dann ruft irgendeine Klientel, ja, dann fehlt mir irgendwelches Einkommen. Und ich sage, das ist ein ganz, ganz emotionaler Bereich, über den wir sprechen. Aber bitte nochmal, also Greinau hat auch das Problem im Tagestourismus, nicht im Übernachtungstourismus. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man Sylt und Südbayern da etwas auseinanderhalten.
Mhm. Bei Greinau muss man ja auch sagen, dass es so gewollt war. Da wurden Straßen hingebaut, da kann man bis zur Zugspitze in Massen hochfahren, keiner muss mehr hochwandern. Also das ist ja auch wirklich so von langer Hand geplant gewesen, ne? Richtig?
Da bin ich schon bei Ihnen. Ich meine, man hat dann natürlich diese infrastrukturelle Erschließung über Jahrzehnte hinweg gemacht. Aber was die letzten Sommer zugenommen hat, waren eben diese Instagrammer, die den Eibsee gehypt haben, noch und nöcher, und dann natürlich noch mehr Leute reingekommen sind, sodass sich auch die Greinauer auf die Hinterbeine gestellt haben und gesagt haben, jetzt reicht's.
Teure Mieten, Müll, Verkehr, was hilft gegen den Massentourismus? Darum geht es heute im SWR2-Forum mit Alfred Bauer vom Bayerischen Zentrum für Tourismus, mit der Denkmalpflegerin Dörte Jakobs und mit Susanne Matthiesen vom Bürgernetzwerk Meret Reichts in Sylt. Wir haben das Stichwort Partizipation angesprochen. Beteiligung aller Betroffenen. Wie könnte das konkret aussehen?
Ja, also auf Sylt sieht es so aus, dass man sich da schon wirklich reindrängeln muss als Bevölkerung, weil wir auch natürlich in der Kommunalpolitik durch diesen wachsenden Tourismus und die Abwanderung durch die Insellage natürlich, wir verlieren halt Einwohner aus Festland, die ziehen um und verkaufen ihr Land teuer. Haben wir also mittlerweile auch ein Kapazitätsproblem, was jetzt zum Beispiel Kommunalpolitik, Verwaltungskräfte und solche Sachen angeht. Insofern ist es, glaube ich, dringend erforderlich, die Bürgerinnen und Bürger der Insel in diese Prozesse mit einzubinden. Aber da gibt es noch einige Probleme, bis sich dieses Gefühl auch, sage ich mal, bei der Kommunalpolitik richtig durchsetzt.
Im malerischen Hallstatt in Österreich hat man entschieden, dass man die Zahl der Reisebusse pro Tag begrenzt. In der Altstadt von Barcelona dürfen sich nur noch Reisegruppen mit maximal 15 Leuten bewegen. Megafone sind verboten. Venedig haben wir schon genannt. Es verlangt demnächst Eintritt für Tagestouristen. Die Stadt Sevilla in Spanien plant, den berühmten Piazza de España abzusperren und eine Gebühr zu erheben. Ist denn sowas zielführend? Zugangsbeschränkungen oder Eintritt verlangen?
Ich glaube, der Ausgangspunkt ist immer noch der, das ist die Aufklärung, das ist das Miteinander und das ist diese Wertschätzung auch irgendwo zu vermitteln. Und ich glaube, das ist auf jeder, ob das jetzt die Insel, ob Reichenau oder Sylt ist, die Vermittlung an die Bevölkerung, dass sie diese Werte, die sie hat, erkennt und die wollen ja eigentlich dort auch leben. Also ich glaube nicht, dass sie unbedingt abwandern wollen. Und dass man mit ihnen zusammen eben an runden Tischen, und da gibt es verschiedene Modelle natürlich, weil man alle mit einbeziehen muss. Es gibt aber auch Bereiche, in denen es keine Probleme gibt, sage ich mal. Es gibt Bereiche, in denen die Probleme schwerwiegender sind, und das hängt eben wiederum einzeln von den einzelnen Orten ab, denke ich. Also auch was vorhin nochmal gesagt wurde mit diesem Instagram-Tourismus, ich glaube nicht, dass der so stark ist im Bereich der Kulturdenkmale. Ich glaube, dass der im Naturbereich und mit spektakulären Fotos irgendwie kurz vorm Abgrund wahrscheinlich höher ist, aber da kennen Sie sich besser aus, Herr Bauer, da kann ich nicht viel dazu sagen, als jetzt meinetwegen auf der Reichenau vor St. Georg oder so oder auf der Mainau oder wie auch immer, auf anderen Orten. Mhm. Aber ich glaube, dass eben tatsächlich diese Teilhabe ganz wichtig ist, um überhaupt erstmal zu erkennen, wo wer welche Probleme sieht und dort die Zahlen zu erheben und dann dagegen zu arbeiten. Ich hatte vor kurzem irgendwie gehört, dass zum Beispiel mit der Regulierung von Verkehr, dass Frankreich dazu übergegangen ist, dass sie, wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Fahrrad und so weiter anreist, überall Eintrittsermäßigungen bekommt oder so. Also ich glaube, es gibt ganz viele Modelle und wenn man sieht, dass eben auch von der UNESCO Modelle angeboten werden, also es gibt ja so Toolkits für, und das gilt ja nicht nur für Welterbestätten, viele Dinge sind ja schon übertragbar auf verschiedene Szenarien einfach, ne? Dass man erstmal das Verständnis aufbringt und guckt, was ist dort, analysiert und dann eben Strategien entwickelt zusammen und 1000 weitere Sachen eben, also ich weiß nicht, ob 7 oder 8 Guidelines, sag ich mal, um überhaupt mit den Locals in Verbindung zu kommen, wie Kommunikation funktionieren muss und so weiter. Und ich glaube, da gibt es schon einiges und der Bauer, Sie wissen es sicher besser, wo man sich dran orientieren kann, wo man Leitlinien bekommt, um solche Dinge zu entwickeln. Es muss der Wunsch da sein. Ne? Es muss natürlich von allen Seiten dann eben auch gewollt sein.
Es muss der politische Wille da
genau,
sein,
auch.
Dass eben dann auch das Wahlvolk mit einbezogen wird. Und weil gefragt wurde, wir haben diese Prozesse jetzt hier im Allgäu gemacht, eine Destinationsstrategie bis zum Jahr 2030, wo sehr, sehr viele Leute einbezogen wurden und ein Paradebeispiel für mich ist Bad Hindelang, die vor ein paar Jahren einen Bürgerbeteiligungsprozess durchgezogen haben, nach dem Motto, was wollen wir Einheimischen, wie viel Tourismus wollen wir, wo stellen wir uns künftig auf? Und da muss ich sagen, das ist wirklich Best Practice, was man auch in anderen Regionen machen müsste. Und was mich immer wundert, dass die Politik halt so Angst hat, dass die Einheimischen mitsprechen. Im Endeffekt sind es diejenigen, die dann auch über den Wahlzettel vielleicht dann doch in einigen Jahren mitbestimmen können. Also aus dem Grund, mir fehlt die Partizipation in sehr vielen Regionen. Und auch das zeigen unsere Untersuchungen, die Einheimischen wünschen sich diese Partizipation. Nicht, weil sie es ablehnen, sondern weil sie einfach mitreden wollten. Mhm. Es ist ihr Lebensraum, über den wir sprechen.
Ja, das ist auch die große Chance, sie mitzunehmen, weil ohne sie wird es nicht gehen.
Also ja, aber das ist ja alles möglich. Es ist ja nicht so, dass das ein Problem wäre, wenn man das machen wollte, ne?
Nee. Man muss es nur initiieren, es muss letzten Endes immer wieder irgendwo die Fäden zusammengeführt werden, es müssen diese sogenannten runden Tische organisiert werden und ja.
Ich würde gerne noch mal auf die Frage eingehen, öffentlichen Raum zu begrenzen oder zu privatisieren, also Plätze abzusperren, wie das Beispiel Sevilla, was ich erwähnt hatte. Oder wer hat ein Anrecht darauf, sich eine Kirche anzuschauen und ja, was nützen mir tolle Fresken, wenn ich sie nicht sehen kann? Was habe ich dann von diesem Kulturgut als Deutscher, auch als Anwohner, als Anwohnerin?
Na, vielleicht mal umgekehrt gedacht, wenn sie nicht mehr lange zu erhalten sind, dann hat niemand mehr was davon. Also der Spagat ist natürlich immer auch für die Denkmalpflege einerseits die Nutzung und der Wunsch eben auch Aufklärung und Bildung, aber eben auch den Erhalt zu sichern. Und ich glaube, da haben wir viel Erfolg mit dem Vermitteln, weil es ist eben nicht nur das Klima, Klimaschwankungen, Schimmelbildung. Es ist der Staub, also das heißt eben rein, raus und die Touristen sind, also bringen Stäube mit. Wir haben also interessanterweise wirklich spannende Analysen gemacht in Kirchen, wo halt einfach während der Schließung eben Staubmessungen gemacht wurden und dann eben im Individualtourismus und dann eben mit geführten Gruppen. Und man hat da ziemlich klare Werte, sage ich mal. Es hängt aber natürlich auch vom Schutzgut ab. Es gibt Kirchen, denen es vielleicht weniger ausmacht, weil sie ganz andere Oberflächen haben, die klimatisch anders liegen und so weiter und so fort. Wer darf nicht? Es dürfen alle rein, aber halt einfach orientiert an bestimmten Zeiten und dass sie sich eben auch die Zeit nehmen müssen. Mhm. Ich kann nicht einfach mal kurz schnell mit dem Fahrrad rein, das Fahrrad in die Vorhalle abstellen oder so und die Regenmäntel abhängen und dann wieder raus. Mhm. Und das zwingt natürlich auch ein bisschen, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Das ist richtig.
Das ist vielleicht auf der einen Seite ein Vorteil, aber wenn ich mir Kirchen anschaue, die komplett zu sind in der Regel, wie die Schlosskirche in Rastatt, die ähnliche Probleme hat, ne, weil Schimmelgefahr droht, dann habe ich ja wirklich nichts mehr von dem Kulturgut. Und
das ist nicht ganz richtig, Sie können mit Führungen in Rastatt rein.
Sie können mit Führungen rein und dann sagen Sie, dann muss man sich anmelden, man muss sich mit der Sache beschäftigen vorher. Geht das zulasten der weniger Gebildeten, derjenigen, die sich nicht darum kümmern, die dann gar keinen Zugang mehr zu solchen Kulturdenkmälern dann vielleicht auch haben?
Auch wir haben dazu Umfragen gemacht und auch wiederum Ausstellungen und eben auch Besucherbücher ausgelegt. Und da war wirklich überwiegend die Resonanz, dass man sagt, Mensch, das entschädigt dafür, dass ich gewartet habe. Die Führung ist toll und so weiter, weil man lässt sich eben doch dann anders und intensiver ein. Wir haben das eben oft beobachtet, dass manche Leute wirklich 3 Minuten drin sind und dann wieder rausgehen. Und ich glaube, dass es durchaus viele Vorteile hat. Ich würde nicht sagen, dass es eben auf Kosten derer geht, die, sag ich mal jetzt, wie hatten Sie gesagt?
Die weniger gebildet sind. Oder sich vielleicht auch nicht mit der Sache näher beschäftigen, von sich aus, vom Elternhaus
her. Sie kriegen ja ein Vermittlungsangebot von vornherein, das ist das eine. Und das andere, das ist sicher auch ein Thema, womit man sich befassen muss, dass man an diesen kritischen Hotspots entsprechende Besucherzentren, Eingangszentren macht, dass man dort informiert, dass man die digitalen Möglichkeiten, digitalen Technologien nutzt und dort auch schon Informationen vermittelt und auch eben sensibilisiert für ganz bestimmte Probleme. Und das, glaube ich, in der Kombination kann ich mir vorstellen, dass es ein großer Gewinn ist.
Wir haben ja auch die Idee, dass man Schätze auslagert in Museen. Auch dann gibt es Kopien an anderen Orten. China hat es ja ganz perfektioniert, Neuschwanstein nachgebaut, das Weltkulturerbe Dorf Hallstatt in Österreich, den Eiffelturm. Und dann gibt es auch nochmal, um auf St. Georg in der Reichenau einzugehen, die St. Georgskirche im Odenwald.
Ja.
Das ist aus den 1888, glaube ich. Die Zahl kann man sich gut merken. Eine Kirche, die St. Georg komplett inklusive Fresken kopiert hat. Ist das vielleicht eine Lösung auch für die Zukunft?
Wir sagen das natürlich immer oder schreiben das so ein bisschen auch mit einem Augenzwinkern, sage ich. Natürlich ist es eine Kirche, die ist um die Jahrhundertwende und sie ist eine fantastische Kirche auch. Und es gibt, sage ich mal, spannende Zusammenhänge, historische, wie sie gebaut und wie die Kopien entstanden sind. Ich glaube nicht, dass eben Rittersbach überlaufen ist. Es ist aber auch publiziert, den Hinweis gibt es, ne, dass man auch diesen Ort besucht. Aber es ist natürlich eben doch eine Kopie.
Ja, ist ja auch ein Stück vom Bodensee in den Odenwald nach Rittersbach. Ne?
Genau.
Also vielleicht kann man noch mal einmal sagen, Sylt kann man schlecht nachbauen.
Das glaube ich Ihnen sofort.
Und vielleicht ein Leuchtturm.
Ja, das auf jeden Fall. Den kann man sich auch noch aufs Kaminsims stellen und auf Sylt natürlich kaufen, weil wir eine vollgestopfte Innenstadt mit Souvenirläden haben. Aber auf Sylt zum Thema Begrenzen ist natürlich ein Problem, dass die Landnahme immer mehr auch natürlich von der Natur weggreift und mit der Argumentation, wir brauchen Wohnraum für Einheimische, werden also auch Biotope in die engere Wahl genommen und schöne Heidelandschaft soll dann weichen, damit dort Häuser entstehen können, in denen Sylter quasi ghettomäßig dann untergebracht werden können, weil die schönen Plätze mit Meerblick und so weiter sind sowieso schon weg. Also begrenzen und steuern und entsprechend das Ganze irgendwie einhegen, kann eben aus der Sicht der Bürgerinitiative Merit reicht's nur dann geschehen, dass man auf den Plätzen, wo schon etwas steht, neu baut, aber eben auf keinen Fall mehr auf Flächen, die noch nicht bebaut sind. Sonst ist Sylt am Ende und ist überhaupt nicht mehr die Naturschönheit, für die es berühmt geworden ist. Und das gilt es zu erhalten. Und da haben wir natürlich auf Sylt Probleme, die auch sehr spezifisch sind und die müssen wir auch selber lösen.
Über die Natur könnte man in einem ganzen Extra-Forum nochmal reden. Das haben wir hier so ein bisschen außen vor gelassen. Sie haben das Wort Steuern gerade nochmal angesprochen, Frau Matthiesen. Steuern und Verteilen, das war auch Ihre Idee, Herr Bauer. Wie könnte so etwas funktionieren? Da gibt es ja auch Apps, die das machen schon, ne?
Ja, die Frage ist bloß, wie sie genutzt werden. Das heißt, auch da sind wir dran, weil Sie vorhin das Ticketing nochmal angesprochen hatten, Frau Jacobs. Also es wird nicht ohne Ticketing gehen, sodass wir das von zu Hause aus schon kaufen müssen, um die Besucherströme. Ich sage jetzt mal, was nützt mir ein Informationszentrum vor der Kirche, vor Neuschwanstein, wenn die Leute dann trotzdem dahin fahren, den Verkehr belasten.
Ja, das ist völlig sondern
die
richtig.
Müssen, also ich sage, die beste Besucherlenkung, Besuchermanagement findet Internet, statt, wenn die Leute morgens beim Frühstück in die App oder was auch immer schauen und sagen, hey, da ist es heute so voll, bekomme ich Vorschläge, wo ich sonst hinfahren kann. An so etwas sind wir dran. Übrigens Neuschwanstein, weil das eingangs erwähnt wurde. Neuschwanstein hat sich im Zuge jetzt dieser UNESCO-Bewerbung dazu durchgerungen, sprich der Freistaat Bayern, die Besucher auf 800.000 zu begrenzen. Und damit muss ich sagen, das finde ich einfach richtig, weil ohne wird es nicht gehen. Wir hatten das letzte Mal 1,3, 1,5 Millionen drin. Das wäre fast eine Halbierung und das Ganze wird dann über Tickets gesteuert. Weil Sie sagen Besuchersteuerung, also das machen wir auf Parkplätzen, versuchen wir es im Moment, machen wir Untersuchungen zum Themenbereich, was interessiert die Menschen. Würden Sie sich auch, und das ist die große Frage, woanders hin lenken und leiten lassen? Ich persönlich bin da nicht so davon überzeugt, dass der Mensch sich gerne reinreden lässt, wo er jetzt heute Nachmittag dann seinen Ausflug verbringt.
Spannend. Wir hatten dazu mal wirklich 2010 ein Forschungsprojekt beantragt im Interreg-Rahmen, und zwar Monitoring for Culture and Tourism, gerade um solche Besucherströme zu lenken und zu überlegen, was eben Sie auch sagen, es kann per App, per Internet, es muss vorher gehen, es darf nicht erst auf dem Parkplatz geschrieben stehen, es ist übrigens heute geschlossen. Das ist völlig richtig. Aber ich glaube, da gibt es unglaublich viele Ansätze mittlerweile, ob das jetzt Hinweise sind, wo man nicht hingehen soll, ne? Was weiß ich, Orte not to go, was es mittlerweile gibt, und eben auch ganz viele Möglichkeiten, an den anderen Sachen zu arbeiten. Und wie Sie schon gesagt haben, ja, auch die Managementpläne für die Anträge der Welterbestätten. Ne? Früher gab es das ja noch nicht in dem Maße. Jetzt muss bei jedem Welterbeantrag auch der Managementplan das beinhalten, wie eben so eine Kulturstätte oder so ein Welterbe auch gemanagt wird und wie die Besucher gelenkt werden und welche Gefährdungspotenziale sonst entstehen.
Besteht nicht auch die Gefahr, wenn Sie die Menschen woanders hinlenken, wo noch nicht so viele unterwegs sind, dass die Einheimischen damit ihre letzten Rückzugsorte verlieren?
Das ist ja die Frage des Undertourism.
Ja.
Ich meine, es gibt sicherlich Orte, wo nicht so viel Tourismus ist. Wenn ich gefragt werde, wo ist Ihr Lieblingsort im Allgäu?
Sagen Sie, jetzt sage ich nicht.
Ich gebe Ihnen nicht bekannt.
Genau. Wieso nicht?
Ist ja klar, würde ich, hätte ich auch gesagt.
Also die Menschen reisen ja in Massen, seit sie es sich leisten können. Wird denn Reisen wieder Privileg der Reichen werden, die dann für Eintritt zahlen?
Also ich muss sagen, ich hatte gedacht, dass Corona doch stärkere Auswirkungen auf den Reiseverkehr haben wird. Aber es zeigt sich, es ist genauso auf dem Weg wie 2019. Ob sie da weltweit schauen, ob sie bei uns in Europa schauen. Deutschland hat wirklich zugelegt in diesen Corona-Jahren und jetzt auch erfreut es sich großer Nachfrage. Die einzige Sorge ist, dass im Moment aufgrund der ganzen Inflation und was alles teurer wird, die Menschen zu Sparmaßnahmen neigen. Und wir haben da in Untersuchungen herausgefunden, dass gerade die mit niedrigeren Haushaltseinkommen natürlich auch am Urlaub sparen. Und was nicht passieren darf, dass sich dann die mit höheren Einkommen das Reisen leisten können und die anderen nicht mehr. Also ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass die soziale Schere nicht aufgeht.
Und wer bleibt freiwillig zu Hause, um den Overtourism nicht noch weiter auf die Spitze zu treiben? Wer von Ihnen? Keiner, oder?
Niemand. Wir sind ja genauso Touristen.
Wir sind genauso Teil des Problems.
Ganz genau.
Also ich fahre nicht dahin, wo Overtourism herrscht. Aus dem Grunde fühle ich mich da jetzt auch nicht verantwortlich, wenn ich ganz ehrlich bin.
Das weiß man ja vorher nicht immer. Die Bilder suggerieren ja oft auch die Marketingbilder von Urlaubsorten, dass da keiner sonst ist, ne?
Ja gut, aber jetzt, wenn Sie einen Tourismusprof fragen, also da muss ich sagen, ich werde mich vorher erkundigen, wo ich hinfahre.
Sie werden ja nicht den Marketingstrategien folgen.
Wenn Sie es nicht wüssten, ganz kurz zum Schluss noch, Sie haben Undertourism erwähnt, Herr Bauer. Wo in Deutschland finden sich Orte, die eine Reise wert sind, aber nicht überlaufen sind? Wer von Ihnen hat eine Idee? Ohne jetzt Ihren persönlichen Geheimtipp preiszugeben, natürlich.
Es waren die, ich sage jetzt mal, wenn man es vom Einkauf her nehmen würde, es waren die B-C-Lagen, die während Corona aufgesucht wurden. Also das war wirklich für diese Regionen, war das eine Möglichkeit, auch am Tourismus zu partizipieren. Die Leute sind dahin gefahren, weil sie Angst hatten in diesen Agglomerationen, einfach aufgrund dieser Pandemie. Und ohne da jetzt Namen nennen zu wollen, Undertourism sind die Nicht-Hotspots.
Die Stadt Weida in Thüringen mit der mittelalterlichen Osterburg habe ich gelesen. Da ist noch Platz. Und es soll schön sein. Frau Mathiesen, wo schicken Sie die Leute hin, die nicht nach Sylt kommen sollen?
Ich lade alle herzlich nach Sylt ein, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es eine wunderschöne Insel ist. Ich habe mir in den letzten Jahren mal die Ostsee angesehen. Das ist ja eigentlich verboten für jemanden, der von der Nordsee kommt. Kann man die Ostsee nicht schön finden angeblich. Aber ich bin die Ostseeküste abgefahren, West bis Ost, und habe ganz, ganz wunderbare Orte entdeckt, die auch noch nicht überlaufen sind.
Oh, da gibt es aber auch schon ein paar Bürgerinitiativen, wo es den Menschen zu viel ist. Ne? Da waren Sie dann wahrscheinlich nicht.
Doch, da war ich natürlich auch. Aber ich finde es zum Beispiel sehr, sehr beeindruckend, wie sehr sich in Mecklenburg-Vorpommern die Gastgeber um ihre Gäste bemühen und auch ihre Innenstädte gestalten. Sylt oder sagen wir mal Westerland ist ja nicht gerade besonders schön und gibt sich auch keine Mühe mehr. Also man muss sich auch wirklich sagen, das Problem ist auch, dass man dann irgendwann, weil sowieso alle kommen, sich um gar nichts mehr kümmert. Das darf eben so auch nicht bleiben.
Teure Mieten, Müllverkehr, was hilft gegen den Massentourismus? Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit Professor Dr. Alfred Bauer von der Hochschule Kempten, dem Leiter des Bayerischen Zentrums für Tourismus, Dr. Dörte Jacobs vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart und Susanne Matthiesen, Sprecherin des Bürgernetzwerks Merit Reichts aus Liebe zu Sylt. Mein Name ist Marion Theis. Vielen Dank Ihnen fürs Mitreden und danke fürs Zuhören.